WDR 5. Eine kurze Geschichte von Alex von Bohlen und seinem besonderen Spiel mit der Stradivari.
So, und jetzt noch mal eine Nahaufnahme.
Was für Augen! Sie blitzen wasserblau unter buschigen Brauen. Mal überstrahlen sie lausbübisch die Altersfältchen, mal fixieren sie zusammengekniffen das Staubkorn unter Mikroskop. Diese Augen durchleuchten Fassaden, gehen der Materie auf den Grund. Sie wollen anders sehen.
Ich kann nicht anders. Ich muss das untersuchen. Ich bin da so interessiert und dass ich dahinter her bin, ist das, wie ist das? Was ist da dahinter? Was steckt dahinter?
Das begann schon beim kleinen Alex von Bohlen.
Ich denke, das muss so in der 6., 7. Klasse gewesen sein. Da hat uns der neue Kunstlehrer auf etwas aufmerksam gemacht. Er ließ uns in der ersten Stunde einen Baum zeichnen. Und wie alle Kinder haben wir einen dicken Stift genommen, haben einen Rand gemalt und den Baum mit Braun ausgefüllt. Und er hat gesagt, Quatsch, wir kommen jetzt mit, alle gehen raus und wir gucken uns einen Baum an. Der hat keine schwarzen Ränder. Und seitdem beobachte ich immer mit diesem anderen Blick alle Sachen, die ich sehe.
Alex von Bohlen ist ein Mann der Augenblicke. Und er riskiert so viele Blicke.
Man sieht sehr viele Fehler, man sieht sehr viele Ungereimtheiten, die überall zu finden sind. Und man sieht auch, wie wir Menschen uns gegenseitig manipulieren über die Augen.
Außer aus Augen besteht der 54-jährige Dortmunder vor allem aus einem imposanten silbernen Rauschebart. Wer den zierlichen Mann mit der Baskenmütze auf der Straße sieht, würde ihn wohl der Pariser Kunstszene an der Seine zuordnen. Aber Irren ist menschlich bei dieser schillernden Persönlichkeit. Alex von Bohlen ist promovierter Physiker und gelernter Fotograf. Eigentlich ist er auch noch leidenschaftlicher Lehrer, Kriminalist, Kunstkenner und noch viel mehr. Ein Beruf und ein Leben reichen für ihn kaum aus. Er geht den Menschen und der Materie auf den Grund und ist inzwischen eine gefragte Kapazität beim Erkennen von Fälschungen. Wenn Nigel Kennedy die Stradivari spielt, ist es kein Instrument. Die Strat ist seine Partnerin. Aber woher hat sie nur diesen unvergleichlichen Klang? Alex von Bohlen ist diesem Zauber seit Jahren erlegen und er ist dem Zauber auf der Spur. Mit wissenschaftlicher Genauigkeit und kindlicher Neugier dringt er in das Geheimnis der Stradivari ein, denn der Sound geht ihm unter die Haut.
Ich weiß nicht genau, aber die Geigen, also nicht nur die Geige, sondern Bratschen, Celli, Kontrabässe, die faszinieren mich irgendwie. Die Form ist so interessant, die Geschichten, die um diese ganzen Instrumente da sind und nicht zu allerletzt die Musik, die damit gemacht wird. Meine Mutter hat als Kind Geige gespielt, ist auch als 5-Jährige aufgetreten. Ihre Geige habe ich immer noch.
Als Junge hat er selbst Geigenunterricht erhalten, aber später abgebrochen. Das bedauert er heute noch. Vielleicht hat ihn gerade deshalb die Stradivari in ihren Bann gezogen. Die geheimnisvolle Schöne treibt ein besonderes Spiel mit ihm. Aber jetzt treibt er ein besonderes Spiel mit ihr. Jahrelang hat er mit einem befreundeten Experten für Geigenlacke in London Lackrezepte nachgekocht.
Also wir kennen alle Ingredienzien, wie wir sagen. Und wir haben einen 300 Jahre alten Kuchen. Und aus den beiden Dingen müssen wir herausfinden, wie wurde das Ganze hergestellt. Und da haben wir unsere argen Probleme mit.
Aber der Dortmunder Physiker ist inzwischen einen Riesenschritt vorangekommen. Er durfte einer Stradivari unter die Haut gehen. Paris. Im Wissenschaftspark La Villette steht das Museum für Musikinstrumente. Die hier ausgestellte Stradivari-Schönheit ist 300 Jahre alt. Tagsüber lässt sie sich in der hochgesicherten, gläsernen Vitrine vom Publikum bewundern. Aber sie wird auch regelmäßig von einem Geigenmeister zum Klingen gebracht, denn nur so bleibt eine Stradivari unsterblich. Heute allerdings muss der Geigenvirtuose draußen bleiben. Die bevorstehende Operation würde ihm das Herz zerreißen.
Das ist das Allerheiligste. Diese eine Geige gehört zu dem Besten, was das Museum aufzuwarten hat.
Alex von Bohlen ist angespannt. Er nimmt seine Baskenmütze ab, wie nach einer langen Reise. Es war ein weiter Weg, bis er nun nach vielen vertrauensbildenden Gesprächen mit französischen Kollegen und nach noch mehr offiziellen Anträgen endlich einer Stradivari unter die Haut gehen darf. Der Dortmunder Materialforscher hat zusammen mit seinem Pariser Kollegen Jean-Philippe Echard Ungeheuerliches vor. Sie werden der Stradivari mit dem Skalpell zu Leibe rücken. Sie werden ihr ein Körnchen Lack und Holz herausoperieren und dann hoffen sie unter Elektronenbeschuss auf das Erleben magischer Augenblicke. Absolute Ruhe im Labor des Museums. Der Chemiker Jean-Philippe Echard setzt das Messer an. Die erlaubte Stelle auf dem Rücken der Geige ist ihm millimetergenau vorgeschrieben.
Wir haben 4 Tage gebraucht, um die Stelle der Probeentnahme auszuwählen.
Auch der Museumsleiter schaut Alex von Bohlen streng auf die Finger. Die Stradivari ist französischer Staatsbesitz, mindestens 5 Millionen Euro wert. Die Operation ist so etwas wie ein Staatsakt.
Sie ist sehr heikel, wenn man bedenkt, dass diese eine Geige zu den 5 renommiertesten oder schönsten Geigen überhaupt gehört.
Der Chemiker fixiert die festgelegte Stelle unter dem Mikroskop.
Très, très, très petit, qui sont à peine visibles.
Ein sehr, sehr, sehr kleines Stückchen, das man kaum mit bloßem Auge erkennt. Das heißt, die Schönheit des Instruments und seine Form sind unbeschädigt.
Das herausoperierte Körnchen wird wie ein kostbarer Schatz verpackt. Dieser Millimeter Stradivari gehört ab jetzt der Wissenschaft. Der Dortmunder Forscher klappt beglückt seine Aktentasche zu. Alles im Sack. Das Stradivari-Korn geht auf die Reise ins Elektronensynchrotron Soleil. Das heißt Sonne und ist eine gewaltige Großforschungsanlage im Süden von Paris. Drei Tage später frühmorgens an der Sicherheitssperre des Elektronenbeschleunigers. Wo ist nur der zerstreute Professor aus Dortmund abgeblieben? Er hat doch versprochen, dass ich bei der Durchleuchtung des Geigenkorns dabei sein darf. Aber am Tor des gigantischen Teilchenbeschleunigers weiß niemand Bescheid. Und während der laufenden Forschungsarbeiten sind natürlich alle Handys abgeschaltet. Nach 2 Stunden steht er plötzlich vor mir, sichtlich übernächtigt. 58 Stunden Forschung hat er hinter sich, fast ohne Unterbrechung.
Man ist eingebunkert und man hockt dicht an dicht. Sie müssen sich so vorstellen, dass wir für diese Messzeit hier mindestens ein Jahr im Voraus diese Zeiten beantragen müssen. Das muss schriftlich geschehen, das wird von einem Kuratorium begutachtet und dann werden nur diese Projekte, die als besonders wichtig und interessant sind, ausgewählt. Und wenn man Pech hat, wartet man 2, 3 Jahre, bis man wieder drankommt.
Dann also auf in die Maulwurfsgänge. Der Elektronenbeschleuniger, dieses Synchrotron, ist eine Stahlhalle von unvorstellbaren Ausmaßen. In die kreisrunde Mammuthalle passen 5 Fußballstadien hinein. In einer ringförmigen Röhre werden Elektronen beschleunigt. Sie erreichen nahezu Lichtgeschwindigkeit und können so jede kleinste Materie durchleuchten. Hier wird mit Kanonen auf Spatzen geschossen. Ach was, auf Flöhe. In diesem Fall auf von Bohlens Stradivari-Körnchen. Andächtig stehen 2 französische Physikerinnen und der Chemiker Jean-Philippe Echard um ein Mikroskop herum.
Wir haben eine kleine Probe, die etwa so groß wie ein Stecknadelkopf ist, ein Metallstecknadelkopf, geschnitten in ganz dünne Scheibchen, diese plangelegt auf einen speziellen Reflektor, damit die Infrarotstrahlung gut reflektiert wird. Und dann erhalten wir natürlich das Spektrum, was wir benötigen, um die ganze Sache zu erklären.
Da ist er, der magische Augenblick. Der Blick in die Zellen der Stradivari. Von Bohlen zeigt auf ein grünes Muster, das wie die Haut eines Krokodils aussieht. Freudig erregt erklären mir die vier Forscher auf Französisch, Englisch und Deutsch durcheinander, dass man unten die Holzzellen der Geige sieht und da oben, das ist der Lack. Und die Schicht dazwischen? Alex von Bohlens Augen blitzen verheißungsvoll.
Gewiss liegt ein Geheimnis da drin. Ob es einfach nur eine Grundlage für die Lackierung gewesen ist, das wissen wir nicht.
Aber Alex von Bohlen ist der Erste, der die unbekannte Schicht entdeckt hat. Ist der Mann mit dem Röntgenblick dem Mysterium des unvergleichlichen Stradivari-Klangs dicht auf den Fersen? Hat er den Stradivari-Code entschlüsselt? Der zierliche Mann bremst mit dämpfender Handbewegung.
Vielleicht ein kleines Stückchen, aber nicht allzu weit. Es ist, glaube ich, mit einer Sorte Analysen nicht zu lösen.
Ist das eine Sache von Monaten?
Eventuell von Jahren.
Das Dortmunder Institut für analytische Wissenschaften namens ISAS ist Alex von Bohlens berufliche Heimat. Hier und an der Technischen Universität Dortmund ist er bekannt wie ein bunter Hund. Und das mit dem bunten Hund meinen seine Studenten als dickes Kompliment. Der Lehrende mit den verschmitzten Augen ist ein Exot im knochentrockenen Wissenschaftsbetrieb zwischen komplizierten Formeln und komplexen Messgeräten. Er macht Naturwissenschaften so sinnlich, dass selbst die Mitarbeiter in der Verwaltung in Schwärmen geraten.
Er wird sagen, möchten Sie wissen, ob Ihr Ring wirklich aus Gold ist, den Sie da tragen? Und Sie werden sagen, natürlich, das steht ja drauf. Und er wird ihn unter das Mikroskop legen und Ihnen genau zeigen, ein Bild sagt mehr als 1000 Worte. Leider nicht ganz oder so. Ja, er wird also das untersuchen und wird Ihnen ganz interessante Sachen innerhalb von Minuten zeigen über Ihren Schmuck, über ein Insektenbein.
Und Alex von Bohlen gibt die Magie seiner Augenblicke an seine Studenten weiter, voller Leidenschaft. Er will nicht Forscher im Elfenbeinturm der Wissenschaft sein. Im Gegenteil ärgert er sich über Kollegen, die mit Scheuklappen forschen und lehren und die Magie der Optik so gar nicht auf ihr eigenes Auftreten anwenden. Der 54-jährige Dortmunder hält darüber regelmäßig Vorlesungen.
Eine Tabelle, die ich aus einem Vortrag von einem Kollegen geklaut habe. Ich finde die fürchterlich. Es ist viel zu schwierig, viel zu viel. Nach der dritten Folie steigt man aus und man vergisst den Rest und denkt an die Freundin, an den Strand, tödlich. Machen Sie das bitte nie.
Von Bohlen will die Wissenschaft sinnlich erfahrbar machen.
Das darf sein. Zum Beispiel ein Comic reingeben, hier herrlich. Wenn Sie so etwas nicht zur Verfügung haben oder es passt überhaupt nicht, dann zeigt man die Kollegen beim Ausflug und erklärt in diesem Bild, das ist der und der, die macht das und das und sie heißen sowieso und sowieso und das ist unsere Gruppe. Wozu macht man das? Ganz einfach. Nach etwa 20 Minuten Zuhören ist man ermüdet und man benötigt eine Pause.
Die Studenten sind sichtlich angetan. Welcher Prof macht sich sonst schon Gedanken über das richtige Auftreten seiner Doktoranden?
Mein Name ist Hendrik Kortmann. Ich mache meine Doktorarbeit in Biotechnologie. Ich denke, wenn man so als Kind sich einen Wissenschaftler vorstellt, ist er doch so jemand, den man sich vorstellen würde. Also noch so alt hergebracht. Wenn man an Darwin denkt, dann ist er doch schon so ein Prototyp, den man sich vorstellen würde.
Mein Name ist Regina Fehring. Das gefällt mir total gut. Er ist ja sehr beliebt, dadurch, dass er immer so bildhaft darstellt. Alles, was er macht, ist in dieser Ruhe, in der man erst denkt, man hält es kaum aus. Es ist alles so ruhig und man fährt ganz runter. Und dann denkt man, ja, wie angenehm, man taucht ein. Und das ist eine Sache, die mir total gut gefällt.
Privat lebt Alex von Bohlen in Unna, der Geigen wegen. Wieder mal hat ihn das Instrument angezogen.
Und wir sind hier in Unna vorbeigefahren und die Geigenbauerin wohnte schräg gegenüber. Und wir sahen, dass hier eine Wohnung frei ist und das Haus gefiel uns von außen, sind wir hergezogen.
Im Wohnzimmer stapeln sich Bücher bis unter die Decke. Davor dicht an dicht Erinnerungsstücke an gemeinsame Reisen. Darüber großformatig imposante Fotos von Expeditionen. Die Sahara in 100 Orangetönen, windgegerbte Gesichter aus dem Himalaya. Und natürlich überall Musikinstrumente, Klavier, Gitarre, Cello, ein Stapel aus Geigenkästen.
Die kleine Geige, die Dreiviertelgeige, die gehörte meiner Mutter.
Die zwei größeren Geigen, die vollen Geigen, die eine hat meine Tochter selbst gebaut.
Sie haben also die Leidenschaft für die Geige an ihre Tochter weitergegeben?
Ja, in gewisser Beziehung schon.
Neben den beiden jetzt erwachsenen Töchtern fühlen sich in dieser Wohnung jede Menge Studenten zu Hause. Ursula von Bohlen nennt sie die Adoptivsöhne ihres Mannes, denn im ersten Stock der Gründerzeit-Villa ist immer was los.
Ja, insbesondere die ausländischen Studenten haben wir ja immer auch mit im Haus gehabt und dann sozusagen das Familienleben bei uns mitgemacht, dass sie sich nicht so einsam fühlen. Und wir haben das auch immer als Bereicherung für unsere Kinder gesehen und erlebt.
Hier wird intensiv gelebt, das sieht man der Wohnung richtig an.
Ich mag Museen sehr gerne, aber nicht zum Leben. Sie sehen hier Bücher auf dem Boden liegen. Man schlägt ein Buch auf, man lässt es liegen. Der Nächste guckt vielleicht auch mal rein. Wenn es zu viel wird, dann müssen wir ab und zu mal aufräumen. Aber so richtig System haben wir nicht.
Von Bohlens persönliches Schicksal unterbricht den Rundgang durch sein Heim.
Das ist einfach nur eine Schaltuhr, die mir immer sagt, wann ich die Pillen nehmen muss.
Der 54-Jährige ist an Parkinson erkrankt.
Ja, es ist etwas, was ich nicht wegdenken kann, leider. Es beeinträchtigt mich in dem Sinne, dass ich langsamer werde und dass ich nicht mehr mit beiden Händen unter dem Mikroskop arbeiten kann zum Beispiel. Das ärgert mich. Aber ansonsten, ich lebe damit und so ist halt das Leben.
Aber Alex von Bohlen lässt der Krankheit keinen Raum. Im letzten Herbst hat er noch schnell eben promoviert. Vorher hatte er wirklich keine Zeit für Titel. Typisch, sagte sein Chef im Forschungsinstitut ISAS und setzte dem international bekannten Physiker die Pistole auf die Brust.
Und dann habe ich es gemacht. Über Totalreflexionsröntgenfluoreszenz an partikelförmigen Stoffen.
Alex von Bohlen strahlt. Während man beim Zuhören froh ist, wenigstens in Ansätzen verstanden zu haben, worum es überhaupt geht, hat er das Röntgenphänomen schon wieder sinnlich vor Augen. Alex von Bohlen hat schon vielen Altertümern ihre Geheimnisse entlockt. Einmal sogar äußerst heikel im Beisein hoher geistlicher Herren der katholischen Kirche. Da kam ein Heiliger auf den Seziertisch. Der heilige Reinoldus, Miterbauer des Kölner Doms und Schutzpatron der Bauarbeiter. Die Untersuchung ging so enttäuschend für die Auftraggeber aus, dass tunlichst der Mantel des Schweigens darüber gedeckt wurde. Zehn Jahre nach diesem delikaten Einsatz trifft der Materialforscher seinen damaligen Kollegen Professor Herbert Otto. Was für ein denkwürdiger Einsatz.
Also wir sind beide neugierig.
Wir sind beide sehr, sehr neugierig, ja. Wir wollen immer alles bis ins Letzte wissen.
Genau.
Die beiden seelenverwandten Wissenschaftler standen Ende der 90er Jahre vor dem vertraulichen Auftrag, die Reinoldus-Reliquie zu prüfen, die in der Dortmunder Propsteikirche ruht. Die spanische Bischofsstadt Toledo hatte der Stadt Dortmund die Hälfte ihrer Reliquie zum 1100. Jubiläum geschenkt.
Dann wurde das plötzlich akut, dass da eine Altersbestimmung gemacht werden sollte. Propst Montag, der sich mich erinnerte und dann sagte, also der Otto macht das schon.
So kam es, dass auf dem Seziertisch des namhaften Pathologen ein Heiliger landete.
Das war einigermaßen risikoreich. Da habe ich dann ein Stückchen von dem Knochen abgesägt. Der Knochen hätte mir auch um die Ohren fliegen können.
Das Erste, was ich ein bisschen mit Staunen festgestellt hatte, das war Silber und Gold da drauf.
Beflissene Kirchendiener putzten über Jahrhunderte die kunstvollen Reliquienschreine blank und
offensichtlich hat man den Knochen mit demselben Tuch poliert.
Die Kontamination war offensichtlich von den Gefäßen, von den Aufbewahrungsgefäßen.
Dass man mit demselben Tuch das Gefäß und den Knochen poliert hat.
Nach dem Altersvergleich mit anderen Knochen aus der Lebenszeit Reinolds ließ Alex von Bohlen noch den sogenannten C14-Test zur Altersbestimmung machen und der brachte eine herbe Enttäuschung. Der Reliquienknochen war zu alt, um zu Reinoldus zu gehören. Welcher Mensch auch immer in dem Reliquienschrein gelandet ist, er lebte 180 Jahre vor Reinoldus. Und von seinem Skelett stammen eindeutig auch die Reinoldus-Reliquien in Prag und im spanischen Toledo. Das brachten Alex von Bohlen und Herbert Otto auch noch an den Tag. Die beiden Wissenschaftler waren wieder einmal Überbringer schlechter Nachrichten. Nur, dass ihre Erkenntnisse in dem Fall nie an die Öffentlichkeit gelangten. Alex von Bohlen ist mit dem namhaften von Bohlen und Halbach-Clan verwandt, der die Geschichte der Krupp-Dynastie in Essen prägte.
Wenn man sich das Wappen anguckt, auf der Villa Hügel, in einem Fenster ist ein Teil des Wappens von Krupp von Bohlen und Halbach, das Wappen von den von Bohlens, so wie wir das auch haben.
Er wurde aber 1954 in Chile geboren, weil seine Vorfahren ausgewandert waren, lange vor dem Aufstieg der Familie von Bohlen in Deutschland.
Sehr wahrscheinlich ist mein Urgroßvater, ausgebüxt, sage ich mal, ganz salopp. Die männlichen Mitglieder der Familie haben immer Militärdienst geleistet und wurden Offiziere und er hatte keine Lust. Also hat er sich durch ein großes Kaufhaus nach Südamerika schicken lassen und hat dort eine Vertretung aufgemacht, um dem Militärdienst zu entgehen. Und ich glaube, ich habe das von meinem Urgroßvater geerbt. Ich wollte auch nicht zum Militär.
Die Gene des Urgroßvaters scheinen auch bei seinem Urenkel Alex durchzuschlagen, was die Neugier auf die ganze Welt betrifft.
Ich denke, ja, Abenteurer, ich glaube, davon gibt es viele in der Familie.
Ursula von Bohlen sieht ihren Mann heute nicht anders als damals, als sie sich an der Uni kennenlernten.
Ausgeflippter Typ.
Mit diesem ausgeflippten Typen fährt sie in die Sahara und aufs Dach der Welt nach Nepal. Und beide halten die magischen Augenblicke mit der Kamera fest. Zwei Augenmenschen, die die Welt dennoch aus unterschiedlichen Blickwinkeln sehen.
Wenn ich Menschen fotografiere, ist das immer ganz anders, als wenn Alex Menschen fotografiert. Da unterscheidet uns die Art und Weise, auf andere Menschen zuzugehen.
Ja, Menschen, mit denen wir uns nicht unterhalten konnten. Wir sprechen kein Tibetisch und auch kein Nepalesisch. Und da steht man nun und man macht so mit Gesten klar, darf ich dich fotografieren oder nicht? Und dann nicken die und dann fotografiert man halt.
Solche magischen Augenblicke gehören den beiden gemeinsam. Hat Ursula von Bohlen ihren Mann an so fernen Orten denn ganz für sich?
Ganz im Gegenteil. Also markanterweise, ich kann ja einfach mal erzählen, dass bei der vorletzten Tour Alex seinem Porter, der seinen Rucksack getragen hat, die Grundlagen der TXRF beigebracht hat. Und ich mich heute noch frage, ob der überhaupt irgendetwas davon verstanden hat. Aber er hat zumindest zugehört und immer genickt.
Die Totalreflexions-Röntgenfluoreszenzspektroskopie. Ich habe einfach vor mich hingeredet. Ach, dem jungen Mann ist es nicht schlecht bekommen, glaube ich.
Von Paris bis Tokio wird Dr. Alex von Bohlen inzwischen als Kapazität für echte und unechte Kunstwerke konsultiert. Und auch daheim in Westfalen suchen Museen und Archive seinen Rat. Zum Beispiel das Dortmunder Museum für Kunst- und Kulturgeschichte. Ein kostbarer mittelalterlicher Tisch soll Prunkstück einer Ausstellung werden. Da wäre es schön, wenn der Experte aus dem Forschungsinstitut ISAS das Prachtexemplar genauer datieren könnte. Alex von Bohlen packt seine Aktentasche für den Besuch im Museum.
Ist doch scharf genug. Sieht so aus.
Die blauen Augen hinter der runden Hornbrille begutachten ein blitzendes Skalpell. Und dann verstaut der Mann mit dem imposanten silbernen Rauschebart das scharfe Messerchen in seiner Aktentasche, setzt seine Baskenmütze auf und fährt ins heimische Museum für Kunst- und Kulturgeschichte. Hier enthüllt die Kunsthistorikerin Dr. Brigitte Buberl ihr kostbares Stück ganz vorsichtig aus weißen Decken.
Das ist unser Tisch zur Feststellung von Sonntagsbuchstaben.
Wer jetzt an Buchstabensuppe denkt, liegt gar nicht so falsch. An dem mit goldenen A's und U's bemalten Holztisch ließen sich die Geistlichen im Mittelalter ihre Suppe servieren. Und beim Löffeln konnten sie auch gleich auf dem Tischmuster auszählen, wann im Kirchenkalender Weihnachten und Ostern und der nächste Festbraten anstand.
Der stammt hoffentlich aus dem Anfang des 16. Jahrhunderts oder sogar noch aus dem Ende des 15. Jahrhunderts.
Alex von Bohlen soll den Beweis führen.
Ein kleines Körnchen, das man tatsächlich noch so eben sehen kann. Ja. Ich brauche eigentlich zwei. Was meinen Sie, darf ich hier von dem gelben Bereich und von dem blauen etwas nehmen?
Die besorgte Kunsthistorikerin beobachtet die bedrohliche Messerspitze ganz nah und mit Argusaugen. Erleichterung, als das abgeschabte Farbkrümelchen kaum mit bloßem Auge zu sehen ist.
Ach, mit diesem Pünktchen kann ich vielleicht 1000 Analysen machen.
Der Kunstkriminalist fährt mit der winzigen Probe zur Universität Dortmund und betritt Delta, die gewaltige Elektronenkanone, in einer riesigen Halle.
Das ist so groß wie ein Fußballfeld, das ist mein eigentliches Spielzeug, sage ich immer.
An einer Öffnung der Elektronenkanone muss der Physiker das Farbkörnchen punktgenau platzieren, exakt auf einem fingernagelgroßen Stahlkegel.
Ich hoffe, ich verliere das Körnchen. Ach, da ist es, ja. Jetzt muss ich vorsichtig auf die Spitze gehen. Ja, es liegt gut auf.
Der Teilchenbeschleuniger wird eingeschaltet und beschießt das kleine Farbkörnchen aus dem Dortmunder Kunstwerk.
Hier in unserer Anlage bei Delta werden Elektronen beschleunigt und die Strahlung, die sie abgeben, wenn wir dann einen Magneten einsetzen, einen starken Magneten, diese Strahlung nutzen wir, um dieses Körnchen zu durchstrahlen. Es ist Röntgenstrahlung, die durchleuchtet das Ganze und gibt ganz typische Signale von dem Körnchen ab. Und diese registrieren wir und können dann sagen, woraus dieses Körnchen besteht.
Gespannt sitzt Alex von Bohlen in seinem sicheren Labor außerhalb des Strahlungsrings und hat seinen Computer im Auge.
Da wird sich Frau Buber aber nicht sehr freuen. Jetzt haben wir preußisch Blau, auch Pariser Blau genannt. Das Pigment hier, dieses hier, das passt leider nicht in die Jahreszahl, mit der der Tisch datiert ist. Dieses Pigment ist deutlich jünger. Das heißt, der Tisch ist entweder übermalt oder dieser Tisch ist eine Fälschung.
Alex von Bohlen ist das nie erwachsen gewordene Kind mit unendlicher Neugier. Und er ist der akribische Wissenschaftler mit großer Bescheidenheit.
Ja, ich bezeichne mich in dem Sinne auch als ein Triebtäter. Ich kann nicht anders. Ich muss das untersuchen. Wie ist das? Was ist dahinter? Was steckt dahinter?
Aber für all die faszinierenden, ungeklärten Fragen bleibt viel zu wenig Zeit. Da ist die Lebensdauer eines Menschen eine Fehlkonstruktion, findet Alex von Bohlen.
Ich werde noch mal kommen müssen, um alles zu erledigen und vielleicht noch 3 oder 4 Mal. Es tut mir leid, dass ich nicht 1000 Jahre leben kann.
Eine kurze Geschichte von Alex von Bohlen und seinem besonderen Spiel mit der Stradivari. Ein Feature von Maria Sandkubo. Es sprachen die Autorin und Christoph Thiemann. Technische Realisation Benedikt Bitzenhofer und Sebastian Nohl. Regieassistenz Daniela Wakonik. Regie Annette Kurt. Redaktion Marita Knipper. Produktion Westdeutscher Rundfunk 2009.